Liebe Gemeinde, wie gut kennen Sie eigentlich Ihre Familiengeschichte? Über wie viele Generationen können Sie Ihren Stammbaum zurückverfolgen? Ahnenforschung ist ja wieder angesagt. Vor einigen Jahren warb eine schwäbische Firma mit folgendem Angebot. Wir erstellen Ihnen Ihren Stammbaum. Wenn Sie noch kein Familienwappen haben, kein Problem, wir entwerfen eines, Ihrem Stammbaum, Ihrer Herkunft gemäß. Und dabei ist dann ein weinrotes Familienbuch in Goldprägung. Das kriegen Sie auch noch mit. Die Aktion fand starkes Echo. 300.000 Bestellungen in kürzester Zeit. Dahinter stand die Sekte der Mormonen, die ja in Utah bekanntlich das weltweit größte Familienarchiv unterhält. Das gehört ja bei den Mormonen sehr stark zu ihrem Glauben dazu, die Ahnenforschung. Aber heute Morgen, da lädt uns der lebendige Gott zu einer besonderen Form der Ahnenforschung ein. Dabei geht es nämlich um seinen eigenen Sohn. Das mag uns erstaunen, dass wir von Jesus einen Stammbaum in der Bibel finden. Genau genommen sogar zwei Stammbäume. Vielleicht denkt einer, na, das ist ja abstrakt, was soll ich mit so einem Stammbaum anfangen? Vielleicht haben Sie sich den Predigtext auch schon mal angeschaut. So viele Namen, was soll ich daraus ziehen? Aber wir werden sehen, dieser Stammbaum ist alles andere als abstrakt. Er ist vielleicht konkreter, als uns lieb ist. Letzten Sonntag hatten wir ja noch über dieses Wunder gesprochen, dass Gottes Sohn von einer wirklichen Jungfrau auf die Welt gebracht wurde. Das haben wir ganz ausführlich verhandelt. Wir haben gesehen, die Bibel malt dieses Wunder nicht aus, aber sie teilt uns schlicht diese Tatsache mit. Maria war plötzlich schwanger, ohne dass sie jemals mit einem Mann zusammen gewesen wäre vorher. Das ist eine Tatsache. Und deshalb dachte ihr Verlobter ja auch zunächst ganz natürlich, dass sie ihn betrogen hatte. Ganz normale Reaktion. Aber schon der Prophet Jesaja hatte das ja angekündigt. Eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Das haben wir letzten Sonntag diesen Text intensiv studiert. Jesaja 7. Und diese Jungfrauengeburt, das war keine überflüssige Ausschmückung, sondern sie war unbedingt nötig, hatten wir gesehen. Weil Jesus nur so der Retter sein konnte, dass er direkt aus dem Himmel kommt, dass er nicht hineingeboren wird in diese sündige Menschheitsgeschichte. Nur so konnte er uns retten. Deshalb war die Jungfrauengeburt unbedingt nötig, damit Jesus seine wichtigste Rolle erfüllen konnte, als das sündlose Opferlamm uns zu retten. Jesus hat also, so sahen wir letzten Sonntag, keinen leiblichen Vater. Er kommt von drüben, wenn man so will. Er kommt aus der Ewigkeit. Aber Jesus hat eine menschliche Mutter. Und wer nun zum x-ten Mal Weihnachten feiert, der glaubt das zu kennen. Aber ich frage Sie, wer versteht das schon? Wer versteht das wirklich? Gott ist im Fleische, heißt es. Wer kann dieses Geheimnis ergründen? Das ist absolut erstaunlich. Man könnte beim Nachdenken darüber schwindelig werden. Wenn man damit einmal anfängt, über dieses Geheimnis nachzudenken, dass der ewige Gott eine echte Verbindung eingeht mit dieser Welt. Dass hier zwei Pole miteinander verbunden werden, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Der heilige Gott aus der Ewigkeit. Und ein normaler, sterblicher Mensch wie Maria. Und dann wird Gott Mensch. Wir wollten das lieber etwas abstrakter. Das wäre uns weniger anstößig, wenn das etwas abstrakter wäre, etwas ätherischer, etwas philosophischer vielleicht. Aber so macht es Gott nicht. Gott macht es handfest. Und darum bekommt sein Sohn auch einen echten Stammbaum mit echten Menschen. Und Matthäus setzt diesen Stammbaum noch dazu ganz an den Anfang seines Evangeliums. Wie unpädagogisch möchte man denken. Da vergrault er die Leser schon auf der ersten Seite, wenn die nicht kapieren, was er da sagen will. Er hat offensichtlich keine Sorge, dass seine Leser das langweilig finden könnten. Denn dieser Stammbaum hat es in sich. Dieser Stammbaum bietet einige Überraschungen. Und das ist unser Thema heute Morgen, ein Stammbaum mit Überraschungen. Und dieser Stammbaum redet eine ganz, ganz deutliche Sprache. Ob wir sie verstehen? Zunächst mal beweist der Stammbaum, dass Jesus wirklicher Mensch wird, wenn auch ohne Sünde, aber wirklicher Mensch. Und als solchen versieht ihn sein himmlischer Vater mit einem wirklichen menschlichen Stammbaum. Auch Paulus hatte das ja geschrieben. In Galater 4, da schreibt Paulus, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Galater 4. Also müssen wir zumindest schon mal den Stammbaum von Maria erwarten. Und diesen Stammbaum von Maria, den liefert uns Lukas. Lukas 3. Da ist es in Vers 23, und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josefs, der war ein Sohn Elis, der war ein Sohn Mattats, der war ein Sohn Levis, der war ein Sohn Melchis und so weiter. Das ist Lukas 3, Vers 23. Er wurde gehalten für einen Sohn Josefs, der war ein Sohn Elis. Also Lukas führt seinen Stammbaum von Jesus aus zurück bis zu Adam, bis ganz an den Anfang. Über Abraham zurück bis zu Adam führt Lukas den Stammbaum von Jesus. Wir kommen gleich noch zu Matthäus. Und wir wissen nun aus der jüdischen Tradition, dass Marias Vater Eli hieß. Maria, die Tochter Elis, so steht es in der jüdischen Tradition. Und jetzt passen Sie auf, hier wird Josef genannt Sohn Elis. Er wird hier als Schwiegersohn in diese Linie eingesetzt. Das war damals legitim, das so zu machen, weil in jüdischen Stammbäumen Frauen nicht als eigenständiges Glied genannt werden durften. Und so wird Josef hier als Sohn Elis bezeichnet, korrekter müsste man sagen als Schwiegersohn Elis. Als Mann durfte er in dieser Linie stehen. Und Sie haben es auch mitgehört, der Stammbaum erinnert an die Jungfrauengeburt. Hier steht, er wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Aber er war nicht ein Sohn Josefs, weil Josef ja nur der Adoptivvater war. Also, das ist der Stammbaum bei Lukas. Er hat die Linie von Maria. Er setzt Josef als Schwiegersohn dann ein. Und er macht eine ausgesprochen ehrenwerte Herkunft Marias deutlich. Aus der Familienlinie des großen Königs David stammt sie. Lukas beschreibt hier gewissermaßen die Blutsverwandtschaft der Mutter Jesu. Die spannende Frage ist nun, wenn Lukas den Stammbaum von Maria hat, welchen Stammbaum bietet Matthäus? Und Sie ahnen es schon, Matthäus bietet den Stammbaum von Josef, den leiblichen Stammbaum von Josef. Ich erinnere mich noch dran, wie die Bibelkritik immer wieder behauptet, das sind ja zwei widersprüchliche Stammbäume, da sieht man es ja, Lukas hat einen ganz anderen Stammbaum als Matthäus und das kann man alles historisch nicht ernst nehmen. Als wir Studenten waren in Göttingen, weiß ich noch, wie unser Göttinger Neutestamentler, Professor Stegemann, in der Lukas-Vorlesung zu Lukas 3 kam und mit ein paar Freunden hatten wir uns vorbereitet. Wir wussten, dass er den Stammbaum versuchen würde zu zerlegen. Und wir waren präpariert und haben dann versucht, eine Diskussion anzuzetteln in der Vorlesung. Das ist auch ganz gut gegangen. 1982, seitdem beschäftige ich mich mit der Frage des Stammbaums. Und wir haben eben versucht, dieses deutlich zu machen. Nein, das ist kein Widerspruch. Lukas hat den Stammbaum der Maria und Matthäus hat den Stammbaum des Josef. Und das werden wir jetzt genauer uns anschauen. Denn Matthäus beschreibt den Stammbaum nicht sozusagen von Jesus aus rückwärts bis zu Adam, sondern Matthäus beschreibt den Stammbaum von Abraham an vorwärts bis zu Jesus. Matthäus beginnt mit Abraham und mit David. Und wir wissen, Matthäus schreibt sein Evangelium ja zunächst vor allem für jüdische Leser. Und er zeigt seinen jüdischen Lesern den Zusammenhang zwischen Jesus und dem Stammvater Israels, eben Abraham. Und es ist nun ganz spannend. Von Abraham bis David stimmen die Angaben bei Lukas und Matthäus überein. Beide Stammbäume gehören zur Dynastie der Davidsfamilie. Ganz logisch. Aber in der Generation nach David, da gehen die Linien dann auseinander. Lukas führt über Davids Sohn Nathan bis zu Eli, dem Vater Marias. Und Matthäus führt über Davids Sohn Salomo bis zu Jakob, dem Vater Josefs. Also das ist nicht der Jakob aus dem Alten Testament, sondern das ist ein anderer Jakob, der Vater, der leibliche Vater Josefs. Ja? Das sehen Sie hier in unserem Predigtext Matthäus 1 in Vers 15. Da heißt es, Eleasa zeugte Mattan, Mattan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist, Jesus, der da heißt Christus. Wieder ganz klar die Jungfrauengeburt festgehalten. Hier steht nicht, Jakob zeugte Josef, Josef zeugte Jesus. Sondern hier steht, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von welcher geboren ist Jesus. Ganz auffällig diese Formulierung. Halten wir es also fest. Lukas hat den Stammbaum der Maria über Nathan bis zu Eli. Das ist Josefs Schwiegervater. Und Matthäus hat den Stammbaum des Josef über Davids Sohn Salomo, über den König, bis zu Jakob. Das ist Josefs leiblicher Vater. Sie sind noch mit mir. So, also wir können sagen, Lukas bringt die Blutslinie, die leibliche Verwandtschaft über die Mutter Maria, und Matthäus dokumentiert die rechtliche, die juristische Linie, die über den Adoptivvater Josef führt. Ganz klar. Und Sie müssen wissen, die rechtliche Stellung in Israel erhielt ein Mann durch seinen Vater oder Adoptivvater, nicht durch seine Mutter. Die rechtliche Stellung erhielt er durch den Vater oder Adoptivvater. Und damit haben wir eine erste aufregende Entdeckung. Mit diesem Stammbaum weist Matthäus nach, dass Jesus der rechtliche Nachkomme Josefs ist. Und damit ist Jesus der rechtliche Nachkomme des Königs Salomo. Und damit ist Jesus der rechtliche Nachkomme der gesamten Königslinie, die dann auf Salomo folgt. Das ist aufregend. So können wir es dann hier in Vers 6 lesen. Isai zeugte König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah, Salomo zeugte Rehabiam, Rehabiam zeugte Abia, alles Könige. Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Uzia, Uzia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahaz, Ahaz zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Joachin und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Alles Könige. Alles Könige. Und aus dieser Linie kommt Jesus. Die leiblichen Nachfahren der Maria, die waren politisch völlig unbedeutend. Aber hier bei Matthäus handelt es sich um die Nachkommen Salomos. Das ist die königliche Linie. Und diese Linie zieht sich durch bis zur babylonischen Gefangenschaft, so um 600 vor Christus, bis zu Vers 11. Und dann, ja, dann kommt die Dynastie des Königs Davids an ihr vorläufiges Ende. Joachin oder Jechonja ist noch wie ein Brückenkopf. Er repräsentiert die letzte Generation vor dem babylonischen Exil in Vers 11. Und er repräsentiert auch wieder die erste Generation nach dem babylonischen Exil in Vers 12. Er ist so eine Art Brückenkopf über dieses Exil hinweg. Joachin oder auch mit anderem Namen bekannt als Jechonja. So, und dennoch ist diese babylonische Gefangenschaft ein ganz, ganz starker Einschnitt. Mit dem babylonischen Exil endet nämlich endgültig was? Die Macht der Davidsdynastie. Es endet ihre Macht. Und von da an bestimmen Fremdherrscher darüber, was im Land Israel gilt und was nicht. Als sie aus dem Exil zurückkommen, haben sie keine Könige mehr. Aber was geht weiter? Die Abstammungslinie. Die Abstammungslinie geht natürlich weiter. Sie hat nur nichts mehr zu sagen, diese Davidsfamilie. Aber denken Sie an die russischen Zaren zum Beispiel. Als die in der russischen Revolution entmachtet wurden und als die Kommunisten dann an die Macht kamen, da hatten die Zaren keinerlei politische Macht mehr. Ihr Königtum war beendet. Aber die Abstammungslinie, die ging weiter. Und es gab immer wieder spannende Fragen. Wurde da möglicherweise eine Tochter des Zaren entdeckt? Da gab es ja die dollsten Spekulationen. Sie erinnern sich vielleicht daran. Eben weil die Abstammungslinie weiterging, wenn auch ohne Macht. Und genauso ist es hier. Oder denken Sie nur an den Ernst August von Hannover, ne? Aus dem Haus der Welfen. Der hat keine politische Macht mehr. Glücklicherweise, möchte man vielleicht sagen. Aber die Abstammungslinie... Die Abstammungslinie des alten Königshauses läuft trotzdem weiter. Und so ähnlich war es mit der Davidsdynastie seit der babylonischen Gefangenschaft. Man kann sagen, die Namen ab Vers 13, das sind die Ernst Augusts der Davidslinie. Zerubabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eljakim, Eljakim zeugte Asor. Können Sie mal Ernst August einsetzen. Asor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud und so weiter und so weiter. Unbedeutend. Politisch völlig unbedeutend. Die Macht ist dahin. Noch ein wenig Glanz des alten Namens vielleicht da. Aber unter diesen Leuten da ab Vers 12, da befinden sich auch keine Prominenten mehr. Ab Abihu sind die Namen auch in der Bibel gar nicht mehr zu finden. Und dennoch standen Matthäus mit Sicherheit zuverlässige Stammbäume zur Verfügung, weil es bei den Juden zur Zeit Jesu absolut üblich war, dass jede Familie auf ihren Stammbaum peinlichst achtete. Das war wichtig für Steuerfragen, für Landbesitz. Da passte man schon auf, dass der eigene Stammbaum ordentlich weitergeführt wurde. Und von daher müssen wir davon ausgehen, dass die jüdischen Familien das damals streng gemacht haben, dass auch die Familie von Josef streng auf ihren Stammbaum geachtet hat. Und dadurch konnte Josef eben dieses nachweisen. Ich bin ein Nachkomme aus der weit verzweigten Familie des Königs David. Das konnte er nachweisen. Aber das galt ja für Maria auch. Josef konnte noch mehr nachweisen. Er konnte nachweisen, ich stamme definitiv aus der offiziellen Königslinie, die von David über seinen Sohn Salomo lief. Das konnte er nachweisen. Das ist die wirkliche Königslinie. Aus dieser Königslinie kommt Josef. Und weil Josef der Adoptivvater von Jesus wird, richtet sich nach ihm die Stellung, die Rechtsstellung seines Adoptivsohnes. Also kommt auch Jesus rechtlich aus dieser Königslinie. Das ist ganz wichtig. Und somit wird Jesus der legitime Nachkomme der Königslinie des alten König David, der Davidsohn. Und jetzt wird plötzlich klar, warum Matthäus sein Evangelium mit dem Stammbaum beginnt. Glasklar, das ist kein verstaubtes Archivmaterial, was er hier präsentiert. Das ist wirklich heißeste Information. Denn dann hat Jesus einen Anspruch auf den Davidsthron. Das wird hier bewiesen. Der Anspruch Jesu auf den Davidsthron. Jesus ist der legitime König Israels, kann man sagen. Ja, warum ist das hier so wichtig, fragen wir zurück. Er ist doch sowieso nicht mit einem politischen Anspruch aufgetreten. Warum ist es so wichtig, dass Jesus den Davidsthron erben kann? Warum ist das so wichtig? Warum ist das für uns so wichtig, die wir politisch nichts mit Israel zu tun haben? Warum ist das für uns so wichtig? Antwort: Weil der Messias, weil dieser große Retter, den Gott angekündigt hatte, aus dieser Königslinie kommen musste. Der Retter muss der König sein. Verstehen Sie? Das hatte Gott schon 1000 vor Christus dem David versprochen. Wir haben das in der Lesung von Bruder Otto gehört. Ohne Königsrecht kein Messias. Ohne Messias kein Retter. Und darum ist das die erste große, große Botschaft, die aus diesem Stammbaum aufleuchtet. Erstens, Jesus ist der einzige Retter für Israel. Jesus ist der einzige Retter für Israel. Das beweist Matthäus mit diesem Stammbaum. Und jetzt ist völlig klar, warum er sein Evangelium auch mit diesem Vers beginnt, über den wir vielleicht schon stolpern. Dies ist das Buch von der Geschichte, man könnte auch sagen von der Abstammung Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Also wenn Jesus wirklich der Retter sein soll, der Messias sein soll, der Christus sein soll, dann muss er auch der rechtmäßige Thronfolger sein, dann muss er auch der Sohn Davids sein. Warum? Das war vom Alten Testament her so vorgesehen. Da sagt Gott, wenn ich meinen Retter schicke, meinen Messias, der das verlorene Israel zu Gott zurückbringen wird, meinen Messias, der die zerschlagenen Herzen heilen wird, der die Sünden vergeben wird, dann wird dieser Messias nicht aus irgendeinem Stamm kommen, sondern er wird aus dem Stamm Davids kommen. Und dann wird er auch nicht aus irgendeiner Davids Nachkommenslinie kommen, sondern er wird rechtmäßig aus der Salomo-Linie kommen. Er wird den Anspruch auf den Thron haben. Aus dem Haus Davids, aus der Linie Salomos, daraus muss der Messias kommen. Verstehen Sie? Das war die Messlatte für den Messias. Darunter ging's nicht. So musste es kommen. Der Messias ist auch der König. Genau so hat es Gott in seiner großen Verheißung an David gesagt. Da hatte er einmal den Salomo angekündigt in 2. Samuel 7. Aber da hatte Gott weit, weit über Salomo hinausgeblickt. weit über Salomo hinausgeblickt. Und er hatte dem David versprochen, 2. Samuel 7, Vers 16, ich lese es nochmal. Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir. Haben Sie es gehört? In Ewigkeit. Ein ewiger Thron. Und dein Thron soll ewiglich bestehen. Und diese Verheißung, die stand noch aus. Und die frommen Juden, die wussten, 2. Samuel 7 ist noch nicht erfüllt. Das babylonische Exil kann es noch nicht gewesen sein. Da muss noch mehr kommen. Da muss noch mehr kommen. Da muss noch der Messias kommen. Und der Messias wird wieder ein Davide sein. Und er wird die offizielle Königslinie Salomos fortsetzen. So wird es sein. Und der Inhaber dieses Thrones wird zugleich Sohn Gottes sein. So wird es sein. Und das ist dann der einzige Retter für Israel. Das steckt hier alles drin. Und dann haben die Propheten diesen Ton aufgenommen. Jesaja zum Beispiel, 250 Jahre nach dieser 2. Samuel 7 Verheißung an David. 250 Jahre später, was sagt dann Jesaja im Auftrag Gottes? Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und dann ist wieder die Rede von diesem Sohn, der da geboren werden wird. Ein Sohn wird kommen. Und dieser Sohn wird der König sein. Und was sagt Jesaja 9 über diesen Sohn in Vers 6? Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit. Und verstehen Sie, das musste jetzt der letzte Begriffsstutzige in Israel kapiert haben. Der Messias, der Retter, ist der Sohn. Und das ist auch der legitime Inhaber des Thrones David. Nochmal, das war die Messlatte für den, der wirklich Messias sein wollte, der das verlorene Israel zurückbringen sollte, der die zerschlagenen Herzen heilen sollte. Er musste aus dem Stamme Davids, präziser aus der Königslinie Salomos kommen. Er musste. Und die Bibel sagt, dass Jesus diese sichtbare Herrschaft bei seiner Wiederkehr aufrichten wird. Dass er dann noch einmal sichtbar den Thron Davids aufrichten wird. Das wird dann im tausendjährigen Reich geschehen. Aber jetzt schon ist Jesus der einzige Retter für Israel. Das ist er jetzt schon. Und wissen Sie, wenn das alles nicht gestimmt hätte, dann hätten die Gegner Jesu leichtes Spiel gehabt. Die Gegner Jesu hätten ihn ganz, ganz leicht an den Pranger stellen und diskreditieren können. Die hätten nur nachweisen müssen, dass Jesu Familie nicht aus der Königslinie stammt. Das wäre es gewesen. So einfach wäre es gewesen. Und in Bethlehem lagen ja die Steuerpapiere dieser Sippe, die ganzen Familiendokumente, das hätte man leicht recherchieren können. Das wäre kein Problem gewesen, das nachzuweisen. Aber interessanterweise haben auch die Gegner Jesu niemals versucht, seine Davidssohnschaft in Zweifel zu ziehen und in Frage zu stellen. Niemals. Das war offensichtlich juristisch zu gut abgesichert, dass Jesus aus der Linie Salomos kommt. Denken Sie mal an den blinden Bartimäus, wie der Jesus hinterhergeschrien hat. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Oder erinnern Sie sich dran, als Jesus dann in Jerusalem einzog, da haben die gesungen, Hosianna, dem Sohn Davids. Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Das haben nicht mal die Feinde Jesu, nicht mal die Gegner Jesu in Zweifel zu ziehen gewagt. Und das ist die zentrale Aussage dieses Stammbaums. Jesus ist der Sohn Davids. Und ein letzter Gedanke noch dazu, dann gehen wir einen Schritt weiter. Diese Sache mit David, schauen Sie mal hin, die umschließt den Stammbaum wie eine Klammer. Das steht im ersten Vers und das steht auch im letzten Vers nochmal in Vers 17. Alle Glieder von Abraham bis zu David sind 14 Glieder, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft und so weiter. Da ist immer wieder die Rede von diesen 14 Gliedern. Von Abraham zu David 14, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft 14 und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus ebenfalls 14 Glieder. Warum? Haben Sie mal drüber nachgedacht? Allen Lesern war doch klar, Matthäus bietet hier keine lückenlose Abstammungslinie. Das war auch nicht seine Absicht. Das sollte nicht unbedingt lückenlos sein. Also beispielsweise zwischen dem Peres in Vers 3 und dem Aminadab in Vers 4 liegen 400 Jahre. So alt wurde damals keiner mehr. Also es soll keine lückenlose Abstammungslinie sein. Sondern Matthäus wählt gezielt aus. Und A zeugte B, Das kann man auch übersetzen, ganz normal mit A war der Vorfahre von B. Ob nun der direkte Vorfahre oder indirekter Vorfahre, ist egal. A zeugte B konnte bedeuten, A war der Vorfahre von B. Auch wenn sie mehrere hundert Jahre auseinander liegen sollten. Also Matthäus will jetzt nicht jede einzelne Generation aufführen. Das ist ganz klar. Sondern er will den großen Zusammenhang zeigen. Und das heißt hier in Vers 17, man könnte etwas freier übersetzen, alle Glieder, die in diesem Stammbaum aufgeführt sind, sind jeweils 14. Und dann kommt die ganze Geschichte Israels. 14 von David bis zu, von Adam bis zur Davidsdynastie, 14 von, beziehungsweise von Abraham bis zur Davidsdynastie, 14 vom Niedergang der Davidsdynastie bis zur babylonischen Gefangenschaft und wiederum 14 vom Neuanfang, der dann bis hin zum Neuanfang, bis hin zu Christus, wo das alles zur Erfüllung kommt. Und jetzt fragen wir, warum immer diese 14? Warum diese 14er-Struktur? Es gibt eine Antwort. Matthäus hat diese 14er-Struktur gewählt, um damit ein Zeichen zu setzen. Er meint das symbolisch. 3 × 14 Glieder. Wissen Sie, was 14 ist? 14 ist der Zahlenwert des Namens David. Im Hebräischen haben ja alle Konsonanten einen bestimmten Zahlenwert. Und der Name David setzt sich aus 3 Konsonanten zusammen. Ich sage jetzt mal vereinfacht DVD. David. 3 Konsonanten. D hat den Zahlenwert 4. Dalet. 4. V hat den Zahlenwert 6. Und dann nochmal D, wieder Zahlenwert 4. David. 4 plus 6 sind 10, plus 4 sind 14. Also 14 ist der Zahlenwert des Namens David. Ganz einfach. Und Matthäus will hier sagen, 3 × 14, das ist die ganze Geschichte Israels. Die gesamte Geschichte Israels dreht sich um den Davidsohn und läuft auf den Davidsohn zu. Das will Matthäus mit dieser 14er-Struktur deutlich machen. Und nicht der alte, ruhmreiche König David ist das Ziel der Geschichte, sondern der verheißene ewige Thronfolge, der Sohn Davids. Und das Ziel dieser 3 Epochen, von Abraham bis zur Davidsdynastie, vom Niedergang der Davidsdynastie bis zur babylonischen Gefangenschaft, vom Neuanfang nach der babylonischen Gefangenschaft bis hin zu Christus, das Ziel dieser 3 Epochen ist am Ende der wahrhaftige David, ist der wahrhaftige 14er, ist Jesus Christus. Das will Matthäus deutlich zeigen. Das ist die erste Botschaft, die uns aus diesem Stammbaum entgegenklingt. Es macht einige Mühe, das herauszuarbeiten. Aber Matthäus hat uns das geschrieben und Gott hat uns das durch Matthäus schreiben lassen, damit wir es verstehen. Und damit wir sehen, von Anfang an ist schon klar, Jesus ist der einzige Retter für Israel. Das ist das Erste. Und jetzt fragen wir ja die Folgen davon. Wie bekommen wir die zu spüren? Wo bleiben wir Heiden denn bitte schön in diesem Stammbaum? Und ich sage Ihnen, auch darauf gibt uns dieser Stammbaum eine Antwort. Was steht hier im 1. Vers? Das ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Jetzt kommen wir zu Abraham. Und das heißt, Jesus vollendet nicht nur die Mission von David, sondern er vollendet auch die Mission von Abraham. Und nun passen Sie genau auf. Abraham steht eben nicht nur für den Beginn der Geschichte Israels, sondern wofür steht Abraham noch? Was hat Gott dem Abraham schon am Anfang gesagt in 1. Mose 12? Ich will dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Alle, haben Sie gehört? Und dann nochmal in 1. Mose 22, Vers 18, da sagt Gott zu Abraham, und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden, alle Völker auf Erden gesegnet werden. Seht her, ruft uns Matthäus zu, Jesus ist nicht nur der Sohn Davids, sondern er ist auch der Sohn Abrahams. Er wird auch die Zusagen einlösen, die Gott dem Abraham gegeben hat. Und zu diesen Zusagen gehört, dass er auch zum Segen für alle Völker auf Erden kommt, für alle. Und darum sagen die Engel in der Weihnachtsgeschichte auch, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Verstehen Sie, nicht nur Frieden in Israel, sondern Frieden auf Erden. Er kommt für alle. Und das ist die zweite große Botschaft dieses Stammbaums. Jesus ist nicht nur der einzige Retter für Israel, sondern Jesus ist der einzige Retter für alle Welt. Das ist die zweite große Botschaft. Jesus ist der einzige Retter für alle Welt. Und genau auf diesen Ton wird Matthäus dann ja 27 Kapitel später sein Evangelium beenden. Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Das wird am Ende des Matthäus-Evangeliums in den letzten Versen stehen. So wie hier am Anfang schon von Abraham die Rede ist, durch den alle Völker gesegnet werden sollen. Das heißt, alle brauchen Jesus. Alle werden von Jesus gerufen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Matthäus 11, Vers 28. Alle brauchen Jesus. Und das wird auch das Motto von Theo Lehmanns Evangelisation im Februar sein. Gott will alle. Das ist das Motto der Evangelisation und das ist die zweite strahlende Botschaft dieses Stammbaumes. Jesus ist der einzige Retter für alle Welt, für alle Welt. Und das geht schon los in Matthäus 1, Vers 1. Wie wunderbar. Und schauen Sie, das wird noch deutlicher, wenn wir uns jetzt zum Schluss der Predigt noch eine letzte Überraschung dieses Stammbaums vor Augen führen. Da kommen Frauen vor. Erstaunlich genug für einen Stammbaum. Vier an der Zahl, beziehungsweise fünf, wenn man Maria mitzählt. Schon das ist ungewöhnlich. Aber noch ungewöhnlicher wird's, wenn wir gucken, was das für Frauen sind. Tamar in Vers 3, Rahab und Ruth in Vers 5 und Bathseba, die Frau des Uriah in Vers 6. Juda zeugte Peres und Serach mit Tamar, Vers 3. Peres zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram. Und dann geht's weiter in Vers 5. Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Haben Sie es gemerkt? Was haben diese Frauen gemeinsam? Tamar, Rahab, Ruth und Bathseba. Sie haben in jüdischen Ohren einen ganz, ganz schlechten Klang. Sie erinnern an die dunkelsten Kapitel dieser Geschichte. Alles Heiden, nicht nur Frauen, sondern auch noch Heiden. Tamar, eine Kanaaniterin, eingeheiratet in eine jüdische Familie. Rahab, ebenfalls eine Kanaaniterin, schlimmstes Heidentum. Ruth, eine Moabiterin, dieses Volk gehörte zu den härtesten Feinden Israels. Und schließlich Bathseba, das wissen wir alle, die war eigentlich selbst israelischer Herkunft, aber durch ihre Heirat mit Uriah wurde sie eine Hethiterin, auch eine Heidin. Und mit diesen Frauen, kann man sagen, wird der Stammbaum zu einer Chronik skandalös, zu einer reinen Skandalchronik. Weiter, bis auf Ruth, schlimm genug, dass sie von den Moabitern kommt. Bis auf Ruth sind alle diese Frauen belastet mit schwerster, erkennbarer Sünde. Und zwar besonders drastisch auf sexuellem Gebiet, wo es besonders auffällt. Das ist ja nicht moralisch schlimmer als andere Sünde, Sünde ist Sünde, aber es fällt eben besonders auf. Schauen Sie, Tamar, nachdem sie Witwe geworden war, verführte sie ihren Schwiegervater Juda, indem sie sich als Prostituierte verkleidete. Und das Ergebnis dieser Verbindung waren die Zwillinge Peres und Serach. Hurerei und Inzest, und dennoch steht dieser Name hier, im Stammbaum Jesu. Und dann weiter, Rahab. Rahab verkleidete sich nicht nur als Prostituierte, sondern sie war eine Prostituierte jahrelang, sagt die Bibel. Und trotzdem, als die Kundschafter Josuas kamen, Gottes Volk, da hat sie plötzlich begriffen, diese Kundschafter haben mit einem Gott zu tun, der heilige, wirkliche Gott ist. Denen muss ich helfen. Und da hat sie angefangen, Gott zu kennenzulernen und zu finden. Und dann hat sie sich später ganz offensichtlich bekehrt. Hebräer 11 wird dann schreiben, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um. Sie hat sich bekehrt, sie ist umgekehrt. Sie hat zu dem heiligen Gott gefunden. Tamar, Rahab. Und jeder halbwegs gebildete Jude kannte die Geschichte, die hinter Rahab steckte. Und er kannte erst recht die Geschichte hinter der Frau des Uriah, Bathseba. berühmt geworden dadurch, dass sie Ehebruch mit dem König David getrieben hatte. Das war der Tiefpunkt in beider Biografien. Der Tiefpunkt in Davids Leben, dieser schreckliche Ehebruch mit Bathsheba. Und sie hatte mitgemacht, sie war auch verantwortlich. Und das Kind des Ehebruchs war gestorben nach der Geburt. Und dann hatte David dafür gesorgt, dass ihr Mann umgebracht wurde, auf trickreichem Wege. Und dann hat er Bathsheba geheiratet und dann kam dabei Salomo aus dieser Ehe als Nachkomme hervor. Das ist die Geschichte. Und schauen Sie, das macht Gott deutlich. Auch die gehören zum Stammbaum meines Sohnes. Das ist anstößig. In diese Welt, in diese Familiengeschichte, in diese Genealogie steigt der Herr Jesus ein. Der Sohn der Jungfrau übernimmt durch seinen Adoptivvater Josef diesen Stammbaum. Und damit ist von Anfang an klar, welche Last der Geschichte der Herr Jesus zu tragen haben wird. Er wird hineingeboren in eine Königsdynastie, an der die Regenbogenpresse genauso ihre Freude gehabt hätte wie an manchen Königshäusern heute. Schweden oder Großbritannien oder so. Das sind ähnliche Geschichten. Mord und Totschlag, vor allem Ehebruch und Untreue. Und so lässt Jesus sich hineinschreiben in die Geschichte einer verschuldeten Menschheit. Er lässt das mit sich machen. Er lässt sich da hineinschreiben. Er lässt sich durch seine Geburt, durch seinen Stammbaum hineinflechten in die Verstrickungen der Davidsdynastie. Er lässt das zu. Und daran erkennen wir eine letzte wunderbare Wahrheit über Jesus, die uns aus diesem Stammbaum entgegenleuchtet. Jesus ist der einzige Retter für Israel, hatten wir gesehen. Jesus ist der einzige Retter für alle Welt. Und drittens und letztens, Jesus ist der einzige Retter für Sünder. Jesus ist der einzige Retter für Sünder. Gott sorgt dafür schon durch den Stammbaum, dass das von Anfang an klar ist. Und er sagt, in diese Geschichte will ich einsteigen, in diese Geschichte und in keine andere. Da wird nichts vertuscht, da wird nichts geschönt, da wird nichts unter den Teppich gekehrt. In diese Geschichte steige ich ein. Und wissen Sie, Jesus macht hier genau das Gegenteil von dem, was wir Menschen gern mit unserer Geschichte machen. Was wir Menschen gern mit unserer Herkunft machen. Wir möchten sie gern frisieren. Wir möchten unsere Geschichte schön schreiben. Wir möchten die dunklen Stellen am liebsten unter der Decke halten. Nicht nur Menschen gegenüber, das ist ja noch nachvollziehbar, sondern möglichst auch Gott gegenüber. Wir möchten es alles irgendwie glätten und verharmlosen. Und deswegen erzähle ich so gern diese Geschichte von jener Frau. Hat einer von Ihnen vielleicht schon mal gehört, die zu Reichtum und Ansehen gekommen war. Die wollte ein Buch über ihre Familiengeschichte schreiben lassen, über ihre Vorfahren. Und da gab es ein Problem. Gut, sie engagierte einen begabten Schriftsteller, der würde das schon machen. Aber in dieser Familiengeschichte gab es ein Problem. Denn einer der Großväter war ein Mörder gewesen und hatte dafür im berühmten Gefängnis von Sing Sing die Todesstrafe erlitten durch den elektrischen Stuhl. Was sollte er mit diesem Vorfahren machen, der Schriftsteller? Und die Frau erteilte die Anweisung, das gehörte zum Auftrag, schreiben Sie über dieses dunkle Kapitel bitte so, dass die Schande in meinem Stammbaum nicht deutlich wird. Der Schriftsteller überlegte eine Weile und dann fiel ihm Folgendes ein. Dabei kam dann heraus, dazu müssen Sie wissen, Stuhl kann im Englischen so den richtigen Stuhl meinen, auf dem Sie sitzen, oder auch einen Lehrstuhl, also eine Professur beschreiben. Und er schrieb dann folgendermaßen: Einer Ihrer Großväter hatte einen Stuhl für angewandte Elektrizität in einer der bekanntesten Institutionen Amerikas. Er war sehr eng mit dieser Position verbunden und starb im wahrsten Sinne des Wortes in den Sielen. So kann man es machen. So kann man seinen Stammbaum schön. Der Stuhl für angewandte Elektrizität, der elektrische Stuhl, die bekannte Institution, das Gefängnis von Sing Sing. Und eng verbunden mit dieser Position war er, weil er angeschnallt war in den elektrischen Stuhl. So kann man seine Familiengeschichte beschönigen. Das ist typisch menschlich. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, lass alles drinstehen. Lass sie alle drinstehen in meinem Stammbaum. Die Tamas und Rahabs und Bathsebas. Lass sie alle drinstehen. In diese Geschichte will ich hineinkommen. Diese Verwandtschaft will ich suchen. Warum? weil ich euch in eurer Schuld nicht allein lassen will. Darum steige ich ein in diesen Stammbaum. Schauen Sie, Jesus hat sich mit unserer Not identifiziert, ohne in unserer Not unterzugehen. Das ist das Gute. Dadurch konnte er uns retten, dass er in unserer Not nicht mit unterging. Er war und blieb ohne jegliche Sünde. Er war und blieb der Jungfrauensohn, das vollkommene Opferlamm. Darum war die Jungfrauengeburt so wichtig. Aber schauen Sie, gerade weil der Herr Jesus ohne jegliche Sünde war, darum muss ihn unsere Schuld auch umso mehr gequält haben. Gerade weil er keine eigene Sünde kannte, muss ihn unsere Schuld umso mehr geschmerzt haben, die der Vater dann auf ihn draufpackte. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, sagt schon Jesaja. Und Paulus schreibt, er wurde zum Fluch für uns. Er hat den Fluch nicht nur getragen, er ist zum Fluch geworden. Er hat sich unsere Schuld angezogen wie eine zweite Haut, um sie ans Kreuz zu tragen. Und das wird schon deutlich in diesem Stammbaum am Anfang. Das sind ja nicht nur diese vier heidnischen Frauen mit ihrer teilweise trüben Geschichte. Da sind ja auch noch die jüdischen Könige, die da genannt werden. Die haben ja auch genug auf dem Kerbholz. Rehabiam, Abia, Joram, Manasse. Da könnte man endlos Schauergeschichten über diese Leute erzählen. Sünder auf allen Seiten, Sünder in allen Generationen. Erkennbar bekannte Sünder. Und in diesen Stammbaum steigt der Herr Jesus ein. Und damit ruft Jesus uns zu, weil ich zu meinem Stammbaum stehe, obwohl ich ohne Sünde bin, weil ich zu meinem Stammbaum stehe, darfst du zu deinem Stammbaum stehen. Du musst nichts vertuschen. Du musst nichts beschönigen. Du darfst alles aufdecken vor Jesus. Denn Jesus sagt, ich will auch in deine Geschichte hineinkommen, so wie ich in die Geschichte dieses Stammbaums hineingekommen bin. Ich will auch dein Dunkel hell machen. Ich will auch deine Schuld vergeben. Ich will dir alles, alles vergeben. Gott will alle. Er zuckt vor keinem zurück. Und darum ist für uns alle Jesus die einzige Hoffnung. Jesus die einzige Antwort. Denn er ist nicht nur der einzige Retter für Israel. Er ist auch der einzige Retter für alle Welt. Und darum ist er der einzige Retter für Sünder. Und darum ist er der einzige Retter für mich und für dich. Kennst du diesen Retter? Ist er dein Retter? Hast du diesen Retter persönlich angerufen und gesagt, Herr, rette mich? Ich gebe zu, dass ich dich brauche, deine Vergebung. Ich gebe zu, dass ich verloren bin ohne dich. Herr, sei du auch mein Retter. Haben Sie Jesus schon einmal so angerufen? Er lädt Sie dazu ein, auch heute. Und wenn Sie wissen, dass Sie diesen Retter brauchen, dann wissen Sie, dass auch andere diesen Retter brauchen. Und dann wird das uns dazu antreiben, anderen von diesem Retter zu sagen. Und darum freuen wir uns so, dass die junge Gemeinde am Samstag in einem Altenheim war, hier in der Nähe, um Menschen von diesem Retter etwas zu sagen. Gut, dass sie es gemacht haben. Ein Beispiel für uns alle. Die Menschen brauchen den Retter, so wie du und ich den Retter brauchen. Ich komme zum Schluss. Theo Lehmann, den wir ja hier am Mittwoch erlebt haben, der hatte, wie alle Evangelisten, ganz viel mit Widerständen zu kämpfen. Widerstand durch die Stasi in der alten DDR, Widerstand durch bibelkritische Kollegen, Theologen. Er hat viel davon erzählt, auch in seiner Autobiografie. Und dann erzählt er von einer Jugendevangelisation in Ludwigslust, noch zu DDR-Zeiten, auf dem Gelände einer Diakonissenanstalt. Der Pfarrer dort hat ständig gestichelt, er wollte diese Evangelisation eigentlich nicht, das war ihm alles zu fromm. Und eines Nachts wurden dann auf dem Stiftsgelände Plakate noch abgerissen und andere Plakate dafür aufgehängt. Eins an die Kirchentür, da hat man die Evangelisation verhöhnen wollen, Christus verhöhnen wollen, Theo Lehmann verhöhnen wollen als den Boten Jesu. Und da hat man auf dieses Plakat geschrieben, Jesus Christus ist tot, Theo hat ihn gekreuzigt, Theo lebt. Und am Abend vor der Evangelisation hat Theo Lehmann sich dann zur Andacht getroffen, wie immer mit den Mitarbeitern, wie wir das hier auch machen werden, Abend für Abend vorher. Andacht als Vorbereitung auf den Evangelisationsabend. Und da hat Theo Lehmann den aufgescheuchten Mitarbeitern gesagt, Leute, uns ist Hass entgegengeschlagen, darüber sollten wir nicht erschrecken. Das hat uns Jesus vorausgesagt. Aber was auf diesem schrecklichen Plakat steht, das stimmt. Und er sagt, ungläubig fuhren einige der herunterrängenden Köpfe plötzlich hoch und starrten mich verständnislos an. Warum soll das stimmen, was auf diesem schrecklichen Plakat steht? Und Theo Liemann fuhr fort, ja, das ist die Wahrheit. Ich habe Jesus getötet. Er starb wegen meiner Sünde. Theo hat ihn gekreuzigt. Und weil er gestorben ist, darf ich leben. Nur das Wörtchen ist, also Jesus ist tot. Das war falsch auf dem Plakat, weil Jesus danach ja auferstanden ist. Aber Jesus war tot. Theo hat ihn gekreuzigt. Du und ich, wir haben ihn gekreuzigt. Aber wir dürfen leben, weil er starb für uns. Und Theo Liemann schreibt noch, damit waren wir im Zentrum der biblischen Botschaft. Und dann gingen wir ganz gestärkt in diesen Abend. Und genau das wird auch die Botschaft unserer Evangelisation im Februar sein. Jesus starb, damit wir leben dürfen. Jesus kam in diese Welt hinein, in diesen Stammbaum hinein. Deswegen ist er der einzige Retter. Und darum rette dich zu ihm, häng dein Leben an ihn. Vertrau dich ihm an, mit allem, was du bist, mit deiner ganzen Schuld und Vergangenheit. Und er wird dich sicher festhalten, er wird dir alle Schuld vergeben und dich an dein Ziel bringen. Aber Sie müssen damit nicht bis Februar warten. Schon heute ruft es uns Jesus durch diesen Stammbaum zu. Ich bin eingestiegen in deine Geschichte. Und ich habe das so vollständig gemacht, dass ich alle Schuld und Sünde, die an deiner Geschichte klebt, mit ans Kreuz getragen habe. Er ist nicht nur der einzige Retter für Israel. Er ist der einzige Retter auch für dich. Und darum darfst du leben. Darum darfst du Gottes Kind sein in alle Ewigkeit. Amen.